Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, heute lesen wir aus dem Bhagavad Gita, aus dem 10. Kapitel, Vers 11. Erstmal lese ich Wort für Wort in Sanskrit, wiederholen, dann Absätze und dann ganzen Zeilen. Tesham,
Tesham,
Eva,
Eva,
Anu,
Anu,
Kampartham,
Kampartham,
Tesham Evanu Kampartham,
Tesham Evanu Kampartham,
Aham,
Aham,
Agyana,
Agyana,
Jam,
Jam,
Tamah,
Tamah,
Aham, Agyana, Jam, Tamah,
Aham, Agyana, Jam,
Nashwami,
Nashyami,
Atma,
Atma,
Bhava,
Bhava,
Stho,
Stho,
Nashyami, Atma, Bhava, Stho,
Nashyami, Atma, Bhava, Stho,
Jnana,
Jnana,
Deepena,
Deepena,
Bhashvata,
Bhashvata,
Jnana Deepena Bhashvata,
Jnana Deepena Bhashvata,
Tesham Evanu Kampartham,
Tesham Evanu Kampartham,
Aham Agyan Jam Tamaha,
Aham Agyan Jam Tamaha,
Nashayami Atma Bhavastho,
Nashayami Atma Bhavastho,
Jnana Deepena Bhashvata,
Jnana Deepena Bhashvata,
Tesham Evanu Kampartham,
Tesham Evanu Kampartham,
Aham Agyan Jam Tamaha,
Aham Agyan Jam Tamaha,
Nashayami Atma Bhavastho,
Nashayami Atma Bhavastho,
Jnana Deepena Bhashvata,
Jnana Deepena Bhashvata,
Tesham Evanu Kampartham,
Tesham Evanu Kampartham,
Aham Agyana Jam Tamaha,
Aham Agyana Jam Tamaha,
Nashayami Atma Bhavastho,
Nashayami Atma Bhavastho,
Jnana Deepena Bhashvata,
Jnana Deepena Bhashvata.
So, Wort für Wort Übersetzung. Tesham, Ihnen, Eva, gewiss, Anu Kampa Artham, um besondere Barmherzigkeit zu erweisen. Aham, ich, Agyan Jam, aufgrund von Unwissenheit, Tamaha, Dunkelheit, Nashwayami, vertreibe, Atma Bhava, in ihren Herzen, Staha, befindlich, Jnana, des Wissen, Deepena, mit der Fackel, Bhashvata, leuchtend, Übersetzung. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Möchte jemand das wiederholen?
Auf Deutsch,
ja.
Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis.
Das Erläuterung ist sehr groß. Also möchte jemand noch? Deswegen möchte ich nur bestimmten Stelle vorlesen, weil es sonst wird sehr lange dauern. Okay. Der Herr Gott teilt Arjuna mit, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, die höchste Wahrheit, die absolute Wahrheit, Gott einfach durch Spekulieren zu verstehen, denn die höchste Wahrheit ist so groß, dass es nicht möglich ist, sie zu begreifen oder zu erreichen, indem man einfach eine mentale Anstrengung unternimmt. Der Mensch mag für Millionen von Jahren fortfahren zu spekulieren, doch wenn er nicht hingegeben ist und keine Liebe für die höchste Wahrheit besitzt, wird er niemals Gott, die höchste Wahrheit, verstehen. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann die höchste Wahrheit Gott erfreut werden und durch seine unbegreifliche Energie wird er sich dem Herzen des reinen Gottgeweihten offenbaren. Der reine Gottgeweihte trägt Gott immer im Herzen. Und durch die Gegenwart Gottes, der genau wie die Sonne ist, wird die Finsternis der Unwissenheit auf der Stelle vertrieben. Dies ist die besondere Barmherzigkeit, die Gott Krishna seinem reinen Geweihten erweist. Weil die bedingte Seele seit vielen, vielen Millionen von Geburten durch den Kontakt mit der Materie verunreinigt ist, ist ihr Herz immer von Staub des Materialismus bedeckt. Doch jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und ununterbrochen den Mantra chantet, wird sehr schnell von diesem Staub befreit und auf der Ebene reinen Wissens erhoben. Das höchste Ziel, Gott, kann nur durch diesen Vorgang hingebungsvollen Dienst erreicht werden. Nicht durch mentale Spekulation oder Logik. Der reine Gottgeweihte braucht sich um seine materiellen Lebensnotwendigkeiten keine Sorgen zu machen. Er braucht keine Angst zu haben. Denn wenn er die Dunkelheit aus seinem Herzen entfernt, wird er von Herrn automatisch mit allen Notwendigkeiten versorgt. Da der Herr durch den liebenden hingebungsvollen Dienst des Gottgeweihten erfreut ist. Dies ist die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita. Durch das Studium der Bhagavad Gita kann man eine dem höchsten Wahrheit völlig ergebene Seele werden und sich im reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Nochmal in Übersetzung. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis.
Thank you. wo steht, dass er in den Herzen derer weilt, die, stelle ich an ihn denken, die chanten und hingebungsvoll sind. Aber andererseits ist er doch auch immer, also als Paramatma ist er ja immer da.
Ja.
Und dann sagt man aber auch, er weilt in den Herzen von denen, die ihn lieben.
Ja.
Wo ist jetzt der Unterschied?
Das ist kein Unterschied. Nein, das ist einfach zu bestätigen, mhm, dass in anderen Stellen in der Bhagavad Gita es erwähnt, dass Gott in der Form von Paramatma in jedem Herzen weilt. Und wenn einer so weit ist, um die absolute Wahrheit ernsthaft suchen, den erweist dem Paramatma Barmherzigkeit, um diese transzendentales Wissen zu empfangen und verstehen. Sonst, wie gesagt, nur durch Spekulation, Logik und vieles Lesen und so weiter, ist es nicht möglich, auf eigene Faust sozusagen zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Der Offenbarung. Deswegen in den Veden wird ganz deutlich gesagt, dass diese Schriften, die vedischen Schriften, sind Offenbarungen. Ja? Offenbarungen selbst von der Quelle aller Wissen. Und deswegen, wer kann besser etwas offenbaren über sich selbst, aus der Person selbst oder der Quelle selbst, sozusagen. Und diese Offenbarung oder dieses Wissen ist, wie gesagt, außerhalb der Wahrnehmung unserer Spekulation und Logik. Ist außerhalb. Aber trotzdem, Menschen oder Lebewesen besitzen die Kapazität und Fähigkeit, dieses Wissen zu empfangen. Weil von Natur sind die Lebewesen, die Seele, spirituell in Natur. Gehört gar nicht zu dieser Natur. Aber wegen lang über sehr, sehr viele Geburten, engen Kontakt mit Materie, unser Bewusstsein hat den Eigenschaft, den Materie übernommen, entwickelt. Und die ursprüngliche spirituelle Natur haben wir einfach vergessen. Und deswegen, woran erkennen wir, dass das Bewusstsein der spirituellen Natur der Seele vergessen hat? Indem wir denken, wir sind sterblich und unsere eigentliche Identität ist unser Körper, die vergänglich ist. Das ist der Beweis, dass das Bewusstsein vergessen hat, dass für die Seele gibt es kein Tod oder Wiedergeburt. Für die Seele gibt es keine. Und um dieses Wissen daher wirklich zu verstehen, brauchen wir Barmherzigkeit, um es zu verstehen. Und hier sagt Krishna zu Arjuna, Das ging natürlich um, weil da war ein Gespräch zwischen Arjuna und Krishna auf dem Kriegsfeld. Arjuna wollte nicht kämpfen, Krishna sagte, du bist verpflichtet zu kämpfen. Das ist deine Pflicht. Hier gibt es keine Möglichkeit für dich, überhaupt eine Wahl daraus zu finden. Eine Wahl bekommt man, wenn keine Pflicht deutliche Pflicht gegeben ist, Verantwortung gegeben ist, keine deutliche, klare Verantwortung, dann hat man den Wahl, soll ich das machen oder was? Aber weil für Arjuna gerade gab es keine solche Wahl, musste er kämpfen, aber weil er verweigert hat, er brachte sehr viele Argumente von den Schriften, weil er auch eine gelehrte Person war, Arjuna, warum er nicht kämpfen soll. Und daraufhin hat Krishna ihn mit anderen Zitaten aus den Schriften, andere Prinzip überzeugt bzw. gezeigt, dass in dieser Stelle du musst kämpfen, gibt es keine andere Alternative. Um dieses zu verstehen, was ich zitiere, von wo ich spreche, um das besser zu verstehen, brauchst du diese Barmherzigkeit, es zu verstehen, weil du bist so gebunden und so verblendet oder verblindet durch dein Studium von den Schriften und weil du diese Schriften mit Logik und Spekulation beziehungsweise empirisch umgegangen. Was bedeutet empirisch? Ist vielleicht gibt es eine andere Wahrheit. Aber die absolute Wahrheit ist eine Offenbarung. Das kannst du nicht mit deiner Spekulation oder Logik. Das muss man nur durch Barmherzigkeit verstehen, dass dieses die Wahrheit, absolute Wahrheit, eigentlich schildert deutlich die Realität. Wogegen wir befinden uns in Illusion des Dualität. So, verwurzelt in Dualität und Illusion ist es nicht möglich für jemanden, die Realität zu erkennen. Weil wir sind verblendet, verwurzelt und dadurch auch verwirrt. Wissen wir nicht zu unterscheiden zwischen Illusion und Dualität und Realität. So, Barmherzigkeit ist das einzige Möglichkeit, um diese Wissen zu verstehen.
Das ist so eine Frage. Also es gibt ja sozusagen die zwei Elemente da drin, wenn ich das richtig verstehe. Auf der einen Seite ist es durch Spekulation nicht möglich, weil Spekulation oder also letzten Endes ein Raten, sagen wir mal, auf meiner eigenen geistigen Ebene ist, also das ist sozusagen die geistige Ebene und ich versuche ja eine transzendentale Wahrheit zu verstehen. Also es ist so, das verstehe ich zumindest theoretisch. Und das andere ist, aber es muss dieses Prinzip, ich kann es mir nicht holen, sondern es muss mir gegeben werden. Ja, das ist ja der Teil der Offenbarung,
genau,
den du sagst. Und, aber da gibt es ja keine Garantie für, ne? Also da gibt es ja sozusagen kein Rezept zu, was kann ich tun, um zu garantieren, dass ich es bekomme.
Diese Barmherzigkeit, Garantie, doch gibt es eine Garantie. Die Garantie ist unsere ursprüngliche Natur. Das ist das Garantie. Das ganze Thema beschäftigt sich mit spiritueller Realität. Und wir gehören von Natur her zu dieser spirituellen Realität oder Dimension. So, jetzt, weil wir in einem verblendeten Zustand, also bedingt, durch Bedingtheit, gefangene Zustand uns befinden. Deswegen ist das ein riesiger Kampf und Konflikt, was wir haben. Ein Konflikt mit unserer Zweifeln. Das ist ein Konflikt. Weil Zweifel lässt uns nicht einfach den Weg gehen, was ein natürlicher Weg, Entwicklungsweg ist für uns. Das ist ein Konflikt. Und der andere Problem ist, dass wir sind so verwurzelt in Illusion sozusagen, dass Realität hört nur als Mythos an.
Als Mythos.
Es kommt vor als Mythos. Wie kann das sein? Weil unser Geist, der Funktion unserer Geist, hat über mehrere Geburt und auch in diesen Geburt, in dieser Inkarnation, so eine Muster, eine Struktur entwickelt. Und da ist das Geist so in diesem Muster befestigt, diese Denkmuster, dass es ist wirklich fast unmöglich, aus diesem Muster rauszukommen. Und daher, was bedeutet Spekulation eigentlich? Spekulation bedeutet, ohne zu wissen, wo wir hinfahren. Aber wir haben bestimmte Meinungen und bestimmte Erfahrungen und bestimmte Überzeugungen. Mit dieser Erfahrung, Überzeugung und Meinungen und Ideen und Konzepten, die noch nicht bewiesen worden ist als Realität oder Wahrheit. Noch nicht bewiesen. Diesen Konzepten, das wir entwickelt haben durch Erfahrungen, verstärkt durch Erfahrungen. Und diese Erfahrungen hat unsere Konzepte noch weiter verstärkt. Das ist wirklich das Realität. Das ist wirklich die Wahrheit. Die Erfahrung hat uns bestätigt bekommen. Aber wie gesagt, es ist noch nicht bewiesen worden. Und warum ist das eigentlich nicht bewiesenes Spekulation oder Schlussfolgerung? Weil mit jeder Inkarnation verlieren wir alle dieses, was wir gesammelt haben in der Form von Schlussfolgerung, die wir als ganz stolz sind auf Wissen. Im nächsten Leben haben wir alles vergessen. Wenn es Realität ist, dann ist es unmittelbar mit Ewigkeit verbunden, weil Wahrheit und Ewigkeit sind Synonym. Wahrheit kann nicht zeitweilig sein, dann ist es nicht Wahrheit.
Die Frage des Wissens, also es gibt ja, ich weiß nicht, die Yogis zum Beispiel oder auch die Buddhisten, die vielleicht in dieses Brahman eingehen, ist ja ein Teil der Wahrheit auch. Oder wenn die Yogis in dem Zustand sind, wo sie erkennen, dass sie niemals geboren wurden und niemals sterben werden, ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Aber wenn Krishna das hier sagt, meint er damit, dass man seine spirituelle Form erkennt?
Dass wir unsere spirituelle Identität erkennen. Dass wir unsere eigene spirituelle Identität, wenn das geschieht, dann sind wir aus den Illusionen. Weil wir stecken in Illusionen und denken, dass das ist meine Identität, dieser Körper. Und mein Geist ist meine Identität. Aber die sind zeitweilig. Weil den Körper und Geist wechseln wir sowieso mit jeder neuen Inkarnation. So wie kann das unsere ursprüngliche, originale Identität sein? So durch den Fachel des Wissens lernen wir unsere spirituelle, wahre Identität kennen.
Also ich kann es ja nicht.
Genau, Transzendentalismus. Ja.
Das fand ich interessant, weil du hast gesagt, die Seele kennt keinen Tod und Reinkarnation. Also das ist ein interessanter Satz, habe ich gerade eben so gedacht, weil was du sagst, das Wissen, schwupp, ist weg, wie der Körper weg ist, sozusagen. Es bleibt eigentlich immer nur eine Essenz, sozusagen, aber die kennt keine Reinkarnation.
Eben. Die Reinkarnation ist nur bezogen auf unsere Handlung in diese Welt und nicht wegen die Seele, den Seelenidentität oder den Seelenerkenntnis. Das ist Seelenwanderung. Die Seele wandert von einem Körper zu dem nächsten. Aber in der ursprünglichen Form der Seele, der spirituelle Form der Seele, das haben wir noch nicht erkannt. Und daher, alle diese Inkarnationen, dass wir gemäß unserer Karma akzeptieren muss, sind nicht unsere wahre Identität. Zeitweilige Identität. Aber die Seele macht so eine Änderung nicht. Beziehungsweise in diesem Geburt bin ich als Mann geboren, nächsten Geburt bin ich vielleicht als eine Frau oder was eben. Aber die Seele bleibt unverändert als spirituelle Funken. Daher, die Seele hat keine Reinkarnation in dem Sinn.
Mhm. Ja. Hat eine Seele auch keine eigene Identität?
Oder? Doch, diese Identität, aber bis jetzt haben wir noch nicht erkannt. Diese Identität ist so bedeckt, das ist noch nicht in den ursprünglichen Form manifestiert. Hat sich noch nicht manifestieren lassen. Form ist da, aber es ist so bedeckt durch Unwissenheit, unsere Unwissenheit. Und deswegen ist hier die Rede von richtiges Wissen, transzendentales Wissen. Das offenbart und lässt die wahre Identität des Seeles manifestieren.
Bedeutet das, dass also die Identität der Seele dieses Bewusstsein ist, dass ich ein göttlicher Funke bin und dass ich Teil Gottes bin?
Ja.
Und das ist dann im Grunde genommen auch Sinn der Seelenwanderung, an diesen Punkt zu kommen, das wieder zu erkennen. Und dann bin ich auch frei von dieser Wanderung, weil dann kann ich in die Ewigkeit, sag ich mal, zurückkehren, in Anführungsstrichen.
Ja, wenn ich die Identität erkenne und der nächste Schritt ist verwirkliche und der nächste Schritt ist meine ganzen Handlungen, mein ganzen Dasein ist auf diese spirituelle Ebene. Das bedeutet, meine Handlungen fesseln mich nicht in ein karmische Reaktionen zu wieder. Das bedeutet eigentlich Selbsterkenntnis oder Selbstverwirklichung.
Das wäre der erste Schritt, sozusagen Seelenverwirklichung oder Selbstverwirklichung.
Genau.
Und dann würde also als nächster Schritt immer die Beziehung zu Gott dann anfangen, sich zu entwickeln.
Genau.
Und ich wollte noch fragen, diese Barmherzigkeit, ist die jetzt ein Geburtsrecht eines jeden Menschen? Also wenn ein Mensch geboren wird, dann kommt er mit dieser Barmherzigkeit auf die Welt. Also jedem Menschen wird mit der Geburt diese Barmherzigkeit zuteil. Ob er sie wahrnimmt oder erkennen kann oder entdecken kann, Das hängt von seiner Entwicklung zusammen ab.
Ja, du kannst auch einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise gemäß der Bhagavad Gita und den Schriften, ein Schritt weiter ist das alles, wie auch diese Schöpfung, so wie auch unsere Schöpfung, ist nur aufgrund die Barmherzigkeit zustande gekommen. Also das, daher, das heißt, das gesamte Schöpfung und alles, was in den Schöpfung geschieht, der ganzen Prinzip, diese Schöpfung in diese manifestierte Form erhält, das ist alles durch Barmherzigkeit. Weil das ein größerer Sinn ist. Der höhere Sinn, die Schöpfung in einen manifestierten Zustand zu halten, ist die Chance für uns, um unsere spirituelle Identität zu erkennen. Diese Zeit ist uns gegeben. Wenn, weil alles zeitweilig ist, es kann gut sein, dass es das Welt nicht mehr existiert, weil es ist eine ständige Wandlung findet statt. Ja? Ständige Wandlung findet statt. So, es kann gut sein, dass es auf einmal aufhört. Nicht nur mein Körper aufhört. Wenn mein Körper aufhört, dann hört auch auf meine Entwicklung für diese Zeit. Dann muss ich einen neuen Körper bekommen, um meine Entwicklung weiter fortzuführen. Aber es kann gut sein, auch dass das Welt aufhört. Deswegen, dass das Welt in einem erhaltenden Zustand bleibt, es ermöglicht uns, gibt es uns eine Chance, wenn wir in diesem Leben es nicht schaffen, in dieser Inkarnation nicht schaffen, dann auch in der nächsten besteht die Möglichkeit, weiterhin zu dieser Erkenntnis zu erlangen. Das ist eigentlich der Zweck. Deswegen, diese ganze Schöpfung, denn der durchdringende und durchgehende Prinzip ist einfach, alles, was da ist, sind uns nicht von oben herab zu belehren, sondern aus Barmherzigkeit zu belehren.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen die Form erkennen und die Form verwirklichen? Oder die Natur erkennen und verwirklichen?
Erkennen bedeutet mehr oder weniger, wenn jemand es hört oder liest, dann versteht man, ja, das ist wirklich so. Na, es ist eine Schlussfolgerung, aber das ist immer noch sehr in der theoretischen Ebene. Verwirklichen bedeutet, danach zu handeln, danach zu leben. Das bedeutet, es ist nur nicht eine Erkenntnis, sondern Verwirklichen ist Erkenntnis plus Überzeugung. In diesem Leben, in einem Leben geht es nicht. Und da sind viele andere Faktoren dazu. Aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Es ist nicht auf diese bezogen. Das ist, da müssen wir hier zu diesem Thema bleiben. Deswegen sage ich, dass hier das Wissen, den Offenbarung wegen Barmherzigkeit, ist, dass wir unsere unsterbliche Seele in Erkenntnis nehme, erstmal das.
Erkennen.
Bitte?
Seele erkennen.
Seele erkennen und zweitens ist das zu verwirklichen.
Ja. Ich würde gerne zu diesem Aspekt der Verwirklichung und der Unwissenheit. Also wenn ich jetzt auf dem Weg zur Verwirklichung bin, und immer wieder der Unwissenheit begegne oder auch unwissenden Menschen, Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen kann. Also mir ist rein theoretisch, so aus der Erkenntnis heraus, ist mir klar, dass ich in Liebe reagieren könnte, in Mitgefühl, auch in Barmherzigkeit. Aber aufgrund meiner eigenen Unwissenheit vermag ich das noch nicht. Und ich weiß einfach nicht, in dieser, also ich erlebe in dieser Zeit auch sehr neben mir auch viele andere unwissende Menschen. Und ich finde Reaktionen in Wut oder anderen Emotionen nicht gut, aber ich weiß keine andere Form dieser Unwissenheit zu begegnen, also unwissenden Menschen zu begegnen. Kannst du mir da einen Hinweis geben?
Ich würde sagen, dass durch den Läutern deiner Bewusstsein, wenn du schaffst, das müssen wir, diesen Weg muss jeder gehen, zu der tugendhaftlichen Ebene zu kommen, dann können wir mit jedem Menschen umgehen.
Ja. Dann sehe ich die Unwissenheit auch nicht mehr als Makel.
Doch,
und
dann der kann die Unwissenheit trotzdem sehen. Unwissenheit soll man immer sehen, dass man es vermeiden kann.
Aber die nervt mich.
Dann nervt es dich nicht, dass dann gehst du damit anderes um. Du hilfst dieser andere Person. Dann.
Aber wenn die sich nicht helfen lassen?
Dann kannst du ihnen einfach alles Gute wünschen.
Und weggehen.
Das hängt von den Situationen ab.
Ich würde gerne nochmal auf den Vers zurückkommen. Also hier ist nochmal gesagt, also ich, also als Gott, als Sprecher, sagt, zerstöre die Unwissenheit aus Barmherzigkeit. Das ist ja jetzt ein aktiver, ich weiß nicht, ob es im Sanskrit auch so ist, aber wäre ja ein aktiver Akt. Und was ist jetzt, was ist denn die Voraussetzung, dass das passiert, dass es jetzt gerade in meinem Herzen passiert oder eben nicht passiert?
Ja, also wie gesagt, wenn die ernsthafte Suche nach die Wahrheit uns alles andere liegen lässt, sozusagen, alles andere zur Seite legt. Und wenn unsere Priorität im Leben das wird, das bedeutet aber nicht, dass wir andere Dinge vernachlässigen sollen. Das ist damit nicht damit gemeint, also nur als eine Bemerkung. Sondern den Prioritäten in unserem Leben wird dann die Wahrheit, die absolute Wahrheit zu erkennen, beziehungsweise wer bin ich? Was ist meine wahre Identität? Denn alle diese Fragen wird meine Priorität, dann bin ich wirklich eine qualifizierte Kandidat, um diese Barmherzigkeit zu erhalten.
Und wie kann man, weil es ist so sehr bildlich hier drin, so dann die Fackel des transzendentalen Wissens, ist dann das Wissen, was, also wenn die Überseele im Herzen ist, dass das dann aus mir herauskommt, die Erkenntnis?
Mhm.
Oder begegne ich Situationen so, dass ich eine Chance habe, dieses Wissen von außen zu hören? Oder?
Ja, also wenn man jetzt einen weiteren Schritt, das sind natürlich, hier sind eine klare Aussage, das Wichtigste hier, Punkt, die nicht weiter Erläuterung braucht sozusagen, ist Barmherzigkeit kommt auch ungewünscht. Weil, woher soll ich wissen, dass nur durch Barmherzigkeit ist es möglich, das Unwissenheit zu vertreiben. Das weiß ich doch gar nicht. Ich habe mein Leben lang und über mehrere Leben immer wieder versucht aus diesem Irrgarten und Kreislauf des Geburt und Tod mit etlichen leidvollen Situationen und so weiter und so weiter. Und habe ich keinen richtigen Weg rausgefunden. Und daher, woher soll ich eigentlich mit solcher Klarheit zu den Schlussfolgerungen kommen, dass ohne Barmherzigkeit, nein, dann kann ich für den Barmherzigkeit fragen, bitte schenk mir den Barmherzigkeit. Ich weiß doch nicht. Daher, Barmherzigkeit ist erstmal unerwünscht und grundlos. Ja? Es kommt. Aber diese ist eine klare Aussage, dass ohne Barmherzigkeit...
Ungewünscht.
Ohne Barmherzigkeit ist das nicht möglich. Das ist eine klare Aussage. Wogegen alles andere drumherum, den Fachel des Wissens vertreibe, das Vertreiben und so weiter, dann braucht es weiterhin diese Erläuterung. Das bedeutet, Paramatma ist doch, wie sie sagte, was ständig da. Niemals gab es ein Zeitband, wir würden nicht von Paramatma, dieses Form Gottes, in jedem Herzen nicht begleitet. Durch alle Leben, nicht nur in menschliches Leben, sondern auch in tierisches Leben, pflanzliches, alle Lebenwesen. In jedem Lebensform war Paramatma als unsere Begleiter gewesen, Seelenbegleiter, ständig. So, wenn jetzt, wie gesagt, das Barmherzigkeit, dieser Faktor, Barmherzigkeit, ein Fachel des Wissens, Unwissenheit vertreiben, alle diese, dann lesen wir in der Bhagavad Gita, dass Guru, der Begleiter sozusagen. Warum ist es notwendig? Sonst, wenn Paramatma hinter der Kulisse bleibt und souffliert, dann wissen wir nicht, welche ist Paramatmas Stimme und welche ist meine eigene Spekulation. Woher soll ich das unterscheiden zwischen? Und nicht nur meine eigene Spekulation, Ideen, Konzepten, das wir gelesen haben, gehört haben, gespeichert haben, das kommt, weil wir wissen doch schon, wir haben sehr wenig Kontrolle über den Flut von Gedanken, die unsere Geist ständig bombardiert. Sehr wenig. So, woher soll ich wissen, welche ist die Soufflierung von Paramatma und welche nicht? Weil Paramatma weder spricht mit Worten, die durch den Äther in Wellen schwingt, noch ist der in Person erschienen, wo ich wirklich sinnlich wahrnehmen kann. Was ich sinnlich nicht wahrnehmen kann, bleibt immer eine nicht definitives Etwas. So, deswegen sagt in den Schriften, dass Paramatma, wenn Paramatma in Barmherzigkeit unmittelbar, deutlich, ohne zwiedeutig zu sein, in Barmherzigkeit zeigen will, erscheint diese als Begleiter, ein spiritueller Mentor, der dann klaren Worten sagt. Dann haben wir diese Zwiedeutigkeit nicht mehr da. Diese nebulöse Spekulation, ist das oder ist das nicht? Den Worten des Paramatmas? Oder? No. Das ist natürlich, braucht Erläuterung, aber diese Vers betont und stellt ganz deutlich dar, dass ohne Barmherzigkeit ist es wirklich nicht möglich. Das ist das Essenz dieses Vers.
Finsternis heißt also durch Unwissenheit sind wir sozusagen im Dunkeln, was unsere wahre Identität angeht.
Ja.
Oder die Wahrheit angeht. Okay, und halten die Dunkelheit für das Licht.
Ja, also Finsternis kann man wirklich in jedem Bereich sozusagen nicht nur, dass unsere wahre Identität in Finsternis bedeckt, durch den Finsternis bedeckt bleibt, sondern überhaupt eine Weg, das bedeutet unsere tägliches Leben, den Gestalten, wie wir unser Leben gestalten, das bleibt auch bedeckt in Finsternis. Das bedeutet, wir wissen nicht, was wir machen soll, was wir sagen soll, was wir wünschen soll oder sehnen soll, was wir sprechen soll, was wir essen soll, welche Handlung sollen wir nicht ausführen, welche ausführen, ja. All dieses ist jedes Mal nur eine Spielchen von, wie sagt man, eine Glücksspielchen. Ein Münzen in den Automat rein und das Drücken, wer weiß, was rauskommt. Wir wissen doch nicht. So genauso mit unseren Handlungen. Wir wissen gar nicht, was für ein Ergebnis diese Handlung hervorrufen wird. So, ein Munzen, lass uns das probieren. Das ist auch Finsternis. Aber wenn eine Person so weit ist, dass man eigene Identität, Seelenidentität bzw. Selbstverwirklichung, dann ist es klar, welche Handlungen sollen wir weglassen, welche Handlungen ausführen, was wir reden sollen und was wir nicht reden sollen, wann wir reden sollen, wann sollen wir einfach zuhören. All dieses in jeder kleinste Aktivitäten ist eine selbstverwirklichte Mensch ganz klar. Es ist kein Glücksspiel für ihn. Ob es den Jackpot treffen oder nicht. Bitte?
Auch im Deutschen sagt man Jackpot.
Ja?
Oder?
In den automatischen Jesus?
Ja,
okay.
Lotterie.
Die Seelenidentität, die ist dann aber noch für jeden verschieden. Nicht nur der Weg dahin, sondern auch die Identität ist verschieden.
Wie meinst du verschieden?
Ja, also wenn man im Endeffekt sagt, alles ist eins, dann ist aber also von dieser Selbstverwirklichung ist dann noch bei jedem verschieden.
Ja, jeder Individuum ist ein Individuum. Es ist eine individuelle Identität. Da gibt es keine zweite wie du. Oder ich oder jemand anderes.
Und die Seelen, die sind immer geschlechtslos.
Die Seelen sind geschlechtslos, sind angstlos, sind missgunstlos und vieles los.
Und auf dem Weg der Selbstverwirklichung, also wenn ich mich jetzt auf diesem Pfad bewege, dann kann es mir auch immer wieder mal passieren, dass ich mal in so ein finsteres Loch falle.
Auf den Weg meinst du?
Ja,
ja, das Weg des Entwicklungs, ja.
Das gehört dazu.
Wenn man auf eigene Faust es machen möchte, dann ja.
Naja, nun ist ja mein Meister nicht immer präsent.
Braucht man nicht immer präsent zu sein. In Form, aber wenn der Meister kann auch in der Form von Anweisungen, Hinweisen und so weiter präsent sein.
Gut, dann frage ich es doch nochmal anders. Also ich habe einfach das Gefühl, dass je weiter ich mich auf diesem Weg bewege, ich in immer tiefere Schichten komme und das auch immer intensiver wird. Und dass es einfach manchmal passiert, auch dass ich vom Weg abkomme. Gehört das dazu?
Abkomme, eigentlich soll das nicht so passieren, dass man abkommt. Man kann abweichen und wie die Hase einfach hinlegen und ganz in den Komfortzonen so eine Mittags-Siesta nehmen von spirituelles Leben. Aber abkommen?
Nein. Ist nicht so gut.
Nein, kann man eigentlich nicht, soll man eigentlich nicht. Wenn man tatsächlich den Ziel erkannt hat, wenn du weißt, wo du hin möchtest, wenn du das nicht weißt, wenn du einfach ganz blind spielen möchtest, den ganzen Weg, dann natürlich, wenn du in ein Loch fällst, dann weißt du auch nicht, dass du in ein Loch gefallen bist. Aber wenn man dein Ziel weiß, weil letztendlich die wahre Identität, spirituelle Wissen, ist doch das ursprüngliche Natur unserer Seele. Das geht nie verloren, es ist nur bedeckt. So, wenn einer sich dafür entscheidet und bekommt klar formuliert, was das Ziel ist, dann, wie gesagt, kann man gewisse Pause machen. Aber abkommen würde ich nicht sagen.
Ich bin da noch nicht ganz klar. Also wenn ich mich auf diesem Weg befinde, also...
Es ist nicht den Weg. Der Weg ist durch den Ziel bestimmt.
Ja, eben.
Und wenn du sprichst von Weg, aber du weißt nicht, was zu welche Zielort, was ist dein Zielort, wo du hin willst.
Nach Hause.
Ja, aber was ist dein Hause? Weißt du das? Das ist das. Wenn du das weißt, wo das Zuhause ist, wo du zu Hause bist, dann ist das Weg ganz leicht zu finden. Aber nicht umgekehrt.
Das verstehe ich. Und dennoch ist meine Frage, also ich habe es noch nicht ganz klar, wenn ich sage, ich will nach Hause und ich weiß, wo mein Zuhause ist, aber ich bewege mich ja in dieser Welt, also in der Materie, in der Dualität auch auf dem Weg nach Hause, auch wenn ich mir bewusst bin, woher ich komme und wohin ich will.
Ja.
Und da ist halt die Frage, manchmal streift mich die Finsternis. Ob das halt zu diesem Erdenweg auch gehört?
Das gehört zu dem Weg des Entwicklungs, natürlich. Es ist nicht in einem Schlag, dass wir das Finsternis loswerden können. Es ist nicht. Weil die Finsternis ist geschaffen durch Unwissenheit und Unwissenheit besucht uns in der Form von Zweifeln.
Das war meine Frage. Und dann ist es auch so, dass ich manchmal wie in so eine Talsohle nochmal der Finsternis begegne und beim nächsten Mal wird sie vielleicht durchs Wissen aufgelöst.
Ja, aber wenn du keine Begleiter oder Mentor hast, einmal du in ein Loch fällst, dann kannst du auch nicht von alleine rauskommen.
Nee, das ist klar.
Ja.
Das ist klar, das geht nicht. Das ist ja wie eine Fallgrube. So, ja. Aber es gehört dazu.
Ja,
diese Begegnungen ist auch immer wieder mal,
ja,
und auch Rückschläge oder Schritte zurück mal und dann,
ja,
wieder,
ja.
Das war so die Frage, genau, ja, gut.
Und du hast mal in irgendeinem Zusammenhang hat mal gesagt, wenn man wirklich was erkannt hat, dann vergisst man das auch nicht wieder.
Genau, deswegen ist das Wort Abkommen mir etwas zu stark ausgedrückt, weil man kommt nicht ab.
Okay.
Man macht eine Pause.
Ja.
Weil du weißt, du möchtest dorthin und jetzt etwas hat dich davon abgelenkt. Aber Ablenkung bedeutet nicht, den Ziel zu vergessen. Aber Abkommen bedeutet, an den Ziel hätte ich nie geglaubt.
Oder die materielle Energie ist so stark.
Das hält uns zurück und lässt uns abweichen und schafft verschiedene Fata Morgana und dann hier. Aber trotzdem, wenn in unserem Geist das überzeugende Ziel, also dass es da ist, dann kehren wir immer wieder zurück. Das ist deutlich klar. Weil dieses Ziel ist erstens nicht etwas künstlich geschaffen von uns. Es ist unsere wirkliche Heimat. Das ist nicht künstlich geschaffen. Wenn es künstlich geschaffen wird, dann natürlich, man kann wirklich davon abkommen. Aber weil das ist nicht künstlich, sondern auch wenn zwei Schritte in diese Richtung gemacht worden ist, ist in diese richtige Richtung. Dann sind wir zwei Schritte dort. Und der Rücktritt ist nicht in unsere Überzeugung, sondern in unsere Benehmen, Verhaltung und unsere Lebensweise. Da kann man nie Rücktritt machen, indem wir sagen, okay, das ist nicht das Ziel mehr. Wenn diese Zielformulierung eine Wurzel in unsere Geist bzw. in unser Bewusstsein geschlagen hat, dann bleibt das auch verwurzelt in unserem Bewusstsein.
Weil es eben kein materielles Ziel ist.
Weil das ist das ursprüngliche Natur, da erkennen wir, das ist das Seelennatur. Besondere bedeutet, dass die endgültig die Unwissenheit vertreibt. Weil da zu unterscheiden zwischen vergängliches Wissen, wie man in der Dualität empfängt, ne, die gewisse Finsternis vertreibt, ne, erhebt unser Bewusstsein zu einem bestimmten Niveau, aber wenn wir unsere gesamte Lebensweise, unser Lebensziel auf diese Basis, auf dieses Wissen als Fundament nehmen, dann ist es in jeder neuen Inkarnation kaputt, zerstört. Aber wenn durch Barmherzigkeit das wirkliche Wissen uns gegeben ist, das ist eine Besonderheit. Und das vergessen wir nie. Dieses Ziel, dann werden wir nie vergessen, auch wenn inzwischen was kommen könnte. Aber wenn Barmherzigkeit, durch die Barmherzigkeit wir erkannt haben, dass die spirituellen Weg bzw. spirituelle Identität zu entdecken ist das wirkliche Sinn dieses Lebens, das ist eine besondere Barmherzigkeit, das zu erkennen.
Also das ist im Grunde das, was du am Anfang gefragt hattest, dann diese Barmherzigkeit, die man sowieso von Anfang an hat und dann die besondere Barmherzigkeit ist die Wahrheit zu erkennen.
Genau. Wenn man sagt Barmherzigkeit, dann ist das alles, was für unsere Überlebung brauchen wir, war bereits da, ungefragt. Ja, das ist schon barmherzig. Weil wir sind von Beschaffenheit abhängig, von den kleinsten Dingen zu überleben. So, das war bereits da. So, das ist barmherzig. Aber diese besondere Barmherzigkeit bedeutet,
der wirklichen Identität, der wahren Identität mitgenommen dann? Also in, weiß ich nicht, in, also hat es Bestand über Leben, über das Tod hinaus?
Nochmal?
Weil du sagtest, von hier erfahren und also wir lassen Körper und das Wissen und Erfahrung, nehme ich an, auch hinter uns. Also die fallen sozusagen ab, haben insofern keinen ewigen Bestand. Und gehört das Wissen um die wirkliche Identität, die muss ja irgendwie überleben, oder das ist meine Frage, überleben.
Genau, ja, das, genau diese Aussage haben wir in Anfang der Gita, wo Krishna zu Arjuna sagt, dass wenn man, weil die ersten zwei Kapitel sind mehr oder weniger Zusammenfassung von was kommt. So, in kurz gefasst hat Krishna gesagt zu Arjuna, dass wenn man in diesen Richtung die Wahrheit zu erkennen auch kleine Schritte gemacht hat, in diesem die geht nie verloren.
Und wo wird das gespeichert?
In unserem Bewusstsein, weil das Bewusstsein ist das Fahrzeug, wo die Seele von einem Körper zu dem nächsten fährt, sozusagen. So, in diesem Leben haben wir vieles von unserem vorherigen Leben schon mitgeschleppt, sozusagen. Nicht nur die Resultate unseres Handelns, sondern Eindrücke und auch Informationen, auch Trauma, auch Psychose, alle diese Dinge. Vieles haben wir mitgebracht.
Aber das sind doch Erfahrungen eines Lebens.
Ja.
Also ich hatte das vorhin so verstanden, dass per se Erfahrungen nicht gespeichert werden. Aber sie müssen ja irgendwie gespeichert werden.
Wie meinst du?
Du sagtest ja vorhin.
Ja, aber ne, Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Weg des Selbstverwirklichung, die gehen nie verloren. Wogegen andere Informationen, die gehen das verloren.
Oder manchmal sind sie ganz, ganz tief verdeckt noch irgendwie da, irgendeine, weiß ich, Klavierbegabung an irgendwie vorheriges Leben. Ist ja auch noch dann da.
Ja, aber das ist in der Form von Karma. Klar, das ist das.
Ach so. Ja, eben, das ist alles, man ist auch spekulativ, was jetzt von früheren Leben ist oder nicht. Die Klavierbegabung.
Genau, also.
Hat keine Bedeutung letztlich.
Ja.
Aber wenn jetzt das spirituelle Wissen, was man jetzt erlangt in diesem Leben, das heißt aber nicht, dass es sofort sich offenbart im nächsten Leben, oder? Das ist doch auch erstmal zum Stück bedeckt und braucht einen Katalysator, oder?
Ja, die Katalysator wird uns zu einem Mentor führen. Von sich selbst ist es trotzdem, wir bekommen es nicht so deutlich formuliert. Es ist da in einer nebulösen Form, wir ahnen es, aber trotzdem können wir nicht zu einer Schlussfolgerung kommen.
Ja, wie auch.
Und Bewusstsein heißt ja nicht, dass es uns wirklich bewusst ist, sondern das ist ja ein viel größerer Bereich. Also für mich zumindest.
Sind die Dinge im Bewusstsein gespeichert oder im feinstofflichen Körper?
Bewusstsein ist das feinstoffliche
Körper.
Ja. Der Bewusstsein in verschiedene Funktionen heißt Geist, Vernunft und falschen Ego. Das ist alle drei ist die drei Bestandteile unseres Bewusstseins. Je nach wie was für eine Funktion der Bewusstsein ausführt. Und das ist der feinstoffliche Körper, was du meinst.
Ich dachte irgendwie, weil das Bewusstsein, also jetzt ist das Bewusstsein ist jetzt gerade hier, ich kann das Bewusstsein auf meinen Körper richten, auf Goloka Vrindavan, also ich kann dem Bewusstsein ja dort und dorthin irgendwie, das Bewusstsein kann sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigen sozusagen oder erinnern. Und wenn jetzt jemand diese Heiligen, was weiß ich, wenn die ohnmächtig werden und plötzlich in Vrindavan sind, dann ist ja ihr Bewusstsein, es ist ja immer noch Bewusstsein, nur dass das Bewusstsein dann was anderes wahrnimmt. Es nimmt nicht mehr die Materie wahr. Deshalb, ich dachte, für mich war Bewusstsein immer so, die Seele ist Bewusstsein und wenn sie sich halt mit Materie identifiziert, dann nimmt das Bewusstsein Materie wahr. Und wenn sie sich nicht mehr mit Materie identifiziert, nimmt das Bewusstsein was anderes wahr. Es ist nicht so.
Doch, es ist einfach, was bestimmt unser Bewusstsein als spirituelle Bewusstsein und ein materielles Bewusstsein, ist durch welche Prism oder überhaupt ein Prism. Wenn diese Energie, Bewusstsein ist die Energie des Seeles.
Mhm.
Also, ohne die Seele kann dann Bewusstsein nicht sein und ohne Bewusstsein können wir nicht die Seele wahrnehmen. Und wenn diese Energie durch den falschen Ego-Prisma gestrahlt wird, dann das Bewusstsein nennt man als materielle Bewusstsein. Bewusstsein kann nie materiell sein. Aber übernimmt Eigenschaften des Materiellen. Und wenn dieses durch einen bestimmten Vorgang des Mantren und hingebungsvollen Dienst geläutet wird, dann ist diese Prisma des falschen Identität oder Ego weg und strahlt die wahre Identität durch, dann ist es Bewusstsein rein und spirituell. Und das ist immer während. Das Bewusstsein ist immer da. Obwohl es kann auch sein, dass Bewusstsein so bedeckt, so stark bedeckt ist, dass nicht mehr wahrnehmen kann über mein Dasein, jetzige Dasein. Das ist auch möglich. Oder auch in pflanzliches Lebensform zum Beispiel. Das ist auch möglich. Aber Bewusstsein ist auch den feinstofflichen Körper so lange das Bewusstsein materielle Bewusstsein ist, dann ist das feinstoffliche Körper. Wenn das Bewusstsein rein wird, dann nimmt die Seele einen spirituellen Körper an. Manifestiert das Bild.
Und das ist das Ziel, in dieses reine Bewusstsein zu kommen, sodass die Seele dass das Bewusstsein den spirituellen Körper annehmen kann.
Genau, spirituelle Identität nehmen
kann. Und dann löst sich auch der feinstoffliche Körper auf.
Das wandelt sich dann. Ja, oder löst sich. Genau. Das war so wie dann lässt du diese feinstoffliche Körper in den grüne Umkleidenzimmer.
Weil der wird nicht mehr gebraucht. Ja. Im Grün.
Das heißt, im Theater, in der klassischen Theater, vielleicht immer noch da, da heißt Green Room. Das ist das Umkleidenzimmer. Es ist immer grün gewesen. Deswegen heißt es auch grün.
Ach so.
stoffliche Körper nicht die Aura? Man sagt doch, die Aura wird kräftiger.
Nein, Aura ist nicht den feinstofflichen Körper unbedingt. Mhm. Es ist, was aus dem Körper strahlt aus, mhm, ist die Körperenergie. Mhm. Und das ist Prana. Der Astral, diese Ausstrahlung ist Prana. Aber feinstoffliche Körper besteht auch aus Vernunft und auch als falschen Ego. Die kann man nicht in der Ausstrahlung sehen. Die Therapeuten, die in der Ayurveda gibt es zwei Branche sozusagen. Theravadi, also Englisch das Wort Therapeut, also therapeutisch, ist eigentlich abgesondert von dem Wort Theravadi. Die sind Ärzte, die mit dem Körper bzw. alles, was physikalisch Erkrankung damit beschäftigt. Und dann gibt es diese psychosomatische Bereich. Und der Theravadis hat den Wissen entwickelt durch den verschiedenen Farben, die unsere Körper ausstrahlen, zu erkennen, welche Organe in unserem Körper nicht gestört funktioniert und das Störung da ist. Und daher kommt dieses Wort Astral oder Ausstrahlung. Aber das ist rein körperlich eine Ausstrahlung von Prana. Einige ja, gemäß unserer Karma, mhm, aber nicht alle.
Vielleicht nicht, weil Liste machen.
Na, es ist verschieden. Bei einer ist das so karmisch und bei der anderen ist es etwas anderes karmisch. Das erkennt man von den planetarischen Einflüssen. Weil einige eine Gruppe von Organen und Körperteile sind unter den Einfluss eines bestimmten Planet. Und daran erkennt man, welche Krankheiten sind karmisch bestimmt und welche haben wir durch schlechte Gewohnheiten in diesem Leben entwickelt. Ja.
Mangelnde Lebensfreude und zum Beispiel Selbsthass ist ja in dieser Zeit auch sehr weit verbreitet. Das sind auch Ausläufer der Unwissenheit oder da liegen die Ursachen auch in der Unwissenheit.
Nochmal? Ich hab das
also zum Beispiel mangelnde Lebensfreude.
Mangelnde Lebensfreude.
Oder auch Selbsthass. Also Selbsthass ist ja sehr oft auch bei Jugendlichen sehr ausgeprägt. Also
Selbst Hass. Oh, okay. Verstehe,
ja.
Okay, ja.
Und ich erlebe das auch oft bei Jugendlichen. Mhm. Auch durch bestimmte körperliche Schädigungen und so. Ne? Und das ist auch eine Form der absoluten Bedeckung und der Unwissenheit.
Mhm. Absolut.
Das heißt also, wenn sich das verdichtet, dann sind wir auch in einer Zeit, wo die Unwissenheit immer auch noch zunimmt.
Ja.
Also sich verstärkt.
Mhm.
Die Finsternis verstärkt sich noch.
Vielleicht ist es eine andere Form von der gleichen Finsternis.
Ja. Das verstehe ich nicht. Von welcher gleichen Finsternis?
Also ein und eine gleiche Finsternis kann für eine Person auswirken, wie diese Selbsttechnik und so weiter, wobei eine andere Person einfach entwickelt eine Sucht.
Oder Depressionen
oder sowas.
Ah ja. Gut. Aber das sind einfach Ergebnisse der Finsternis in der Unwissenheit.
Ja. Ja.
Wie weit ist eigentlich, das finde ich ganz interessant, das Sternenthema in Verbindung mit den Organen, wie weit ist denn jetzt die Seele gekoppelt wegen dem Karma zu bestimmten Planetenkonstellationen, die dann, wenn man 35 ist oder so, die Leber besonders aktiviert oder so? Das ist dann, man ist dann genauso karmisch geboren, weil 35 Jahre später die Planeten so stehen, dass dann irgendwas die Leber. Die
kann sein.
Leber aktivieren. Wie weit ist das denn, dieses riesige Uhrwerk? Das ist ja ohne Ende, das kann man ja gar nicht. Das ist man überhaupt noch eigentlich, ist man ja nicht so verantwortlich. Man kann nur noch sagen, gibt es mich denn überhaupt? Das ist ja dann ein in sich riesen Uhrwerk, das ist ja von vornherein schon so bestimmt. Ich kann ja nichts machen.
Also jeder bringt doch eine gewisse Karma. Wie sagt man, Blauprint?
Blaupause.
Bitte?
Blaupause.
Blaupause. Mhm. Was heißt Blaupause?
Das ist Blueprint, ne?
Blueprint?
Blaupause, ja.
Oh, okay, ja. So, das ist unser Horoskop. Ja.
Das ist denn so. Einfach, es steht dann so mit 37, dass die Sterne stehen so automatisch Leberaktivierung.
Ja.
Yeah. Aber durch die Mantren können wir das jetzt zum Beispiel machen.
Bitte?
Durch die Mantren können wir das jetzt mal, also diese Hilflosigkeit, das du gerade so beschreibst, ist halt so, können wir das ja dann sozusagen lindern oder.
Ja, absolut.
Aber der Punkt ist, es ist ja kein Zufall, dass du zu dem Zeitpunkt geboren bist, unter dieser Konstellation.
Aber ich sage jetzt nur, wenn ich das zurückdenke, als Seele, ich bin ja von Anfang an als Seele immer unbewusst und rein, sage ich mal so. Da frage ich mich, wenn ich von Anfang an als Seele unbewusst und nur mit mir als Seele, wo ging es denn los? Irgendwie, dass ich jetzt in irgendeine Spur sozusagen. Wie kommt das? Also, wenn ich so immer dieses reine, wie heißt das, Teil des Paramatmans, Licht bin, wie kannst du mich denn überhaupt berühren oder so, was du sagst, vom Weg pausieren lassen? Ich müsste eigentlich immer auf einer guten Spur laufen. Das ist ein riesiges Rätsel, eigentlich, dass ich da immer rausflippe sozusagen.
Auch noch ein großes Thema, wie ist man in die Materie gekommen und
wie die Seele
genau
in Materie gefangen sind.
Müssten wir doch einfach das Urmantra entdecken, dass plötzlich alle astrologischen Frequenzen sozusagen neutralisiert, oder vielleicht gibt es das denn nicht.
Aber der Punkt ist doch, was ist das Ziel? Also das hier zu sein, was ist das Ziel, hier in dieser Materie zu sein, unter diesen Einflüssen?
Freude, ne? Ich soll mich doch freudig erleben sozusagen, meine Seelenfunken genießen und den miteinander teilen, ne? So verstehe ich das doch. Aber ich habe das jetzt nicht richtig verstanden.
Hast du es verstanden? Zu der Frage, was soll das Ziel hier zu sein?
Ja. Das Ziel, hier zu sein, wie gesagt, das habe ich doch, wir haben doch auch diskutiert, das zu entdecken, was ist meine spirituelle Identität. Das ist das Ziel. Und damit kommt auch Glückseligkeit und alles andere, natürlich. Aber wenn man sagt, mein Ziel ist, Glückseligkeit zu entdecken, dann führt das auch unmittelbar zu Selbstentdeckung. Das ist alles so gut, eng verbunden, weil die Seele besitzt auch doch Wissen und Glückseligkeit und Ewigkeit. Das sind die drei Eigenschaften, die Seele ist. Deswegen, ob man nach der Suche nach Wahrheit dahin führt oder nach der Suche nach Glückseligkeit, dauerhafte Glückseligkeit dahin führt. Letztendlich, man muss einfach wissen, mein Ziel ist, meine spirituelle Identität zu entdecken.
Das muss man unterscheiden, was ist dauerhafte Glückseligkeit und was ist zeitweilige,
genau, auch
Happy Sein in der materiellen Welt.
Das interessiert mich, das trotzdem therapeutisch jetzt mal, was du sagst. Also wenn ich jetzt einen Astrochart habe und man sieht von vornherein 42, 43, 28, da ist jetzt irgendwie was, könnte man theoretisch genau zum Astrochart das entsprechende Mantra, was du sagst, singen und würde dann diese Bedingung, die ich schon sehen würde von Geburt an beim Astrochart, würde ich das schon umwandeln.
Ist möglich.
Aber man kann keine hundertprozentige Garantie.
Die Garantie ist, dass Karma ist nicht hundertprozentig. Das ist eine Garantie. Wenn selbst Karma ist nicht hundertprozentig, dann ist es hundertprozentig sicher, dass was den Karma neutralisieren kann, ist in der Maß auch hundertprozentig sicher. Karma selbst ist nicht hundertprozentig da. Verstehen Sie? Unser Leben besteht nicht auf hundertprozentige karmische Reaktionen. Es ist nur teilweise karmisch und teilweise unsere freie Wille dadurch, was wir entscheiden, was zu handeln und nicht handeln. Und andere Teil ist Karma. Und weil Karma ist sowieso zeitweilig, daher ist Mantra genauso effektiv.
Okay, das ist der Punkt, weil Karma ist nur zeitweilig.
Genau.
Deswegen kann ich mit der Schwingung die Zeitweiligkeit verändern.
Eben. Und auch wenn Sie das nicht machen möchten, die Zeit wird sich das für Sie machen. Weil der Karma wird nicht ewig da sein.
Also kann ich wählen zwischen Erlebniskarma oder Schwingungs.
Genau.
Was ist jetzt festgelegt vom Karma her?
Bitte?
Was legt das Karma fest? Also das Karma legt fest, wo wir geboren werden. Es legt, ist im Karma auch festgelegt, wie wir zum Beispiel sterben. Wie zum Beispiel, wenn es ein Autounfall ist oder ist auch schon genau festgelegt, wann wir sterben oder kann sich das auch verändern?
Alles Karma kann verändern.
Kann sich immer verändern.
Ja, immer verändern.
Ah, das ist schön zu wissen.
Aber wenn ich jetzt verwirrt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Theorie, die er gerade gesagt hat, dann ist das ja, würde das ja bedeuten, man kann ein Mantra prophylaktisch machen. Also irgendwie. Also,
ja. Kann man, ja. Deswegen sind die Mantren da. Letztendlich, mit prophylaktischen Mantren kannst du trotzdem deine Leid- und Lebensprobleme nicht lösen.
Mantren sind auch zweifelig.
Bitte?
Mantren sind auch zweifelig.
Mantren sind, weil. Mantren sind für zeitweilige Dinge, für zeitweilige Zwecke benutzt. Deswegen sind diese Mantren auch zeitweilig. Aber Mantren, die für eine permanente, transzendentale Ereignis führt, die sind nicht zeitweilig. Deswegen ist es immer für welchen Zweck.
Aber dann sind sie abhängig von meinem Willen, das kann nicht sein.
Nicht von meinem Willen, nein. Die Mantren sind zum Beispiel, um den planetarischen Einflüsse zu verbessern, ändern oder so, die sind zeitweilige Mantren. Mhm. Diese Mantren helfen uns oder beeinflussen unser Leben nur in zeitweiliger Raum. Mhm.
Das heißt, es ist nicht wirklich ein zeitweiliges Mantra, sondern ein Mantra mit einem zeitweiligen Effekt.
Ja, aber gibt es auch Mantren, die wirklich für nur den Zweck,
okay.
Das ist ein Zeitfall.
Okay.
Ja?
Aber wäre dann das Gayatri-Mantra zum Beispiel ein ewiges Mantra?
Wie du das benutzt.
Ah ja.
Okay, machen wir einen Schluss hier.
Genau.
Keine weitere Frage.